Guten Morgen, auch von mir. Es gibt ja so in der menschlichen Entwicklung oder vielleicht auch ein bisschen genereller gesagt, so in der Zeit, wo man Kind ist, eine Phase, wo man sich Sachen sehr gut einprägen kann. Oder man sagt ja auch insgesamt über Kinder, dass man da Sachen irgendwie noch viel besser lernen kann. Deswegen ist es sinnvoll, Sprachen früh schon zu lernen oder früh anzufangen, Instrument zu spielen. Weil das, je jünger man ist, desto besser halt noch klappt. Und wenn man dann erstmal älter wird, wird es alles ein bisschen schwieriger, soweit ich weiß. Ich glaube, ich habe die Zeit, in der man Sachen sich gut merken kann und gut lernen kann, damit verbracht, Kicker-Sonderhefte zu lesen und Werbung zu gucken. Zumindest habe ich teilweise das Gefühl, dass ich mir die Sachen unverhältnismäßig gut gemerkt habe. Also, ich habe nutzlose Fußballstatistiken und noch nutzlosere Werbeclips übermäßig präsent. Und kann es mir nicht anders erklären als so. Es gab zum Beispiel mal eine Werbung von Altours. Das ist ein Reiseanbieter, der außerdem auch den Altours-Reisekatalog rausgebracht hat. Fragt mich nicht, warum das Altours heißt und nicht Alltours. Aber die haben es selber immer Altours genannt. In deren Werbung damals, an die ich mich noch so gut erinnern kann, so ein kleiner Junge im Klassenraum einem Mädchen, was hinter ihm sitzt, so einen Zettel zu. Auf diesem Zettel steht: Willst du mit mir in den Urlaub fahren? Und vielleicht kennt ihr die Werbung auch noch. Sie antwortet dann sehr, sehr realistisch: Ja, aber ohne meinen Altours sage ich nichts. Und die Werbung hat definitiv ihr Ziel erreicht, ich kann mich noch daran erinnern. Warum erzähle ich euch das? Mir ist eine Parallele aufgefallen beim Vorbereiten der Predigt. Ich musste plötzlich an diese Werbung denken. Und zwar, wenn es um eine andere Frage geht, und zwar um eine sehr große Frage: Kann man klare Aussagen über Gott treffen? Oder vielleicht auch ein bisschen allgemeiner: Kann man etwas über Gott wissen? Vielleicht denkt ihr jetzt: Hey, ja klar kann man das. Aber ganz so schnell würden vermutlich viele da nicht mit Ja drauf antworten, weil sonst würden ja alle glauben, oder? Und vor allen Dingen würden dann alle das Gleiche glauben, wenn das so klar wäre. Ich bin trotzdem fest davon überzeugt, dass das möglich ist. Und im Stile dieser Altours-Werbung will ich auf die Frage antworten mit: Ja, man kann klare Aussagen über Gott treffen, aber ohne meine Bibel sage ich nichts. Ich glaube, dass, wenn man darüber reden möchte, wer und wie Gott ist, man in die Bibel schauen muss. Weil in der Bibel Gott auf klarste Weise zeigt, wer er ist. Die Bibel ist wie Gottes große Autobiografie, was sich auch in dem Text von heute, den wir uns gleich anhören werden, zeigen wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass der eine oder andere mir hier gerne schon widersprechen wollen würde, weil das natürlich ein ziemlicher Absolutheitsanspruch ist. Wer wissen will, wie Gott ist, muss die Bibel zur Hand nehmen und nichts anderes. Falls du diese Aussage anstößig findest, dann wünsche ich dir, dass der Bibeltext, den wir uns jetzt anschauen, dabei hilft, die Schönheit dieses Anspruchs zu erkennen. Ich glaube nämlich, dass das sehr gut ist, dass das so ist. Dass die Bibel das Buch ist, das man braucht, wenn man Aussagen über Gott treffen möchte. Steile These, großer Anspruch. Lass uns mal auf den Bibeltext schauen.
Der Text für heute steht in Johannes 1, Vers 29 bis 34. Am nächsten Tag kam Jesus zu Johannes. Als dieser ihn kommen sah, rief er: Sieht, hier ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sage: Nach mir kommt einer, der größer ist als ich, denn er war schon vor mir da. Auch ich kannte ihn nicht, aber weil Israel erkennen soll, wer er ist, bin ich gekommen und taufe mit Wasser. Weiter bezeugte Johannes: Ich sah den Geist Gottes wie eine Taube vom Himmel herabkommen und auf ihn bleiben. Ich kannte ihn bis dahin nicht, aber der, der mich gesandt hat und mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, hatte zu mir gesagt: Der, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf dem er bleiben wird, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Das habe ich nun mit eigenen Augen gesehen, und darum bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist.
Für den Weg hier durch diesen Bibeltext habe ich drei Punkte, in denen es darum geht, Ob man Gott kennen kann, dazu habe ich jetzt schon ein bisschen was gesagt. Wer Jesus ist und dann, was wir damit machen. Drei, ich würde sagen, lebensentscheidende Fragen. Und die drei Punkte dazu heißen passend: Wer, er und die Schnelldenker unter euch ahnen es vielleicht schon, Herr. Wer? Steffen hat in seiner Predigt vor 2 Wochen, das war die erste Predigt in dieser Predigtserie, über den damaligen Bibeltext gesagt, dass man das Gefühl haben könnte, dass man es hier mit einem Rätselblock oder einem Rätselbuch zu tun hat, weil der Text ordentlich kompliziert war. Und vielleicht ging es dir gerade auch so beim Hören des Textes. Und ich hoffe, dass dir die Predigt dabei helfen kann, zu merken, dass wir es hier nicht mit unverständlichen Rätseln zu tun haben, sondern hinter vielleicht etwas kompliziert oder auch einfach ungewohnt klingenden Sätzen Wahrheiten stecken, die das Leben verändern können. Johannes, der hier im Text erwähnt wird, ist der gleiche Johannes, um den es auch letzte Woche ging. Johannes der Täufer wird er oft genannt. Das kommt einfach daher, dass er dafür bekannt war, Menschen im Jordan zu taufen. Was das bedeutet und was das soll, darauf gehe ich später auch noch ein. Und es gibt aber noch einen anderen Johannes. Das ist der Predigtserie den Namen gegeben hat. Und zwar Johannes, der Schüler von Jesus, ein Jünger von Jesus. Um den wird es heute nicht gehen. Der ist aber derjenige, der auch diesen Bericht aufgeschrieben hat, den wir gerade gehört haben. Aus dem Johannesevangelium, das nach ihm benannt ist. Und das ist davon geprägt, dass es sehr persönlich und emotional das Leben Jesu beschreibt. Und auch im Text hier geht es ja um Jesus. Also es wird ganz viel darüber gesagt, wie Jesus so ist und auch, was sein Auftrag ist oder was er tun wird. Interessanterweise sagt Jesus selbst ja kein einziges Wort, sondern alles, was hier über Jesus gesagt wird, sind Aussagen von Johannes dem Täufer. Der wusste also scheinbar einiges über Jesus. Was spannend ist. Denn der gleiche Johannes, der scheinbar so viel über Jesus weiß, sagt hier selbst in Vers 30, auch ich kannte ihn nicht. Und um es noch verwirrender zu machen, schiebt er dann noch hinterher, auch ich kannte ihn nicht, aber gleichzeitig habe ich den Auftrag erhalten, den Israeliten zu erklären, wer er ist. Also ich zeige den Israeliten, wer der ist, den ich selbst nicht kenne. Viel Erfolg. So als wäre es mein Beruf, Leuten Lesen beizubringen, ohne dass ich selbst lesen kann. Das klappt nicht so gut, da fehlt die Grundvoraussetzung. Lesen können. Wenn selbst Johannes nicht weiß, wer Jesus ist, kann man dann überhaupt was über ihn wissen? Ja, und ganz so widersprüchlich, wie ich es jetzt dargestellt habe, ist die Sache auch eigentlich gar nicht. Da muss ich allerdings auch erst noch kurz auf eine andere Sache hinweisen. Das Spannende an Jesus ist, dass er wie ein perfektes Spiegelbild Gottes ist. Das bedeutet, in Jesus zeigen sich Eigenschaften Gottes in Perfektion, weil Jesus selbst Gott ist. Darum ging es unter anderem letzte Woche ganz kurz. Wenn du dir anschaust, wie Jesus ist, dann weißt du, wie Gott ist. Und das ist ein sehr wichtiger Hinweis, wenn es darum geht, ob man etwas über Gott wissen kann. Ja, kann man. Schau dir Jesus an. Er ist Gottes menschgewordener Charakter, könnte man vielleicht sagen. Aber auch bevor Jesus Mensch wurde, konnte man schon Dinge über Gott wissen. Auch wenn da sich vielleicht manche Sachen noch so ein bisschen unklarer anfühlten. Um diese Dinge herauszufinden, muss man den ersten Teil der Bibel aufschlagen, das Alte Testament. Das ist quasi alles, was den Biografien Jesu vorausgeht. Oder platt gesagt, alles, was vor Jesus passiert ist, bevor er Mensch wurde. Und dieses Alte Testament, das gab es schon zur Zeit von Johannes. Sodass die Leute damals selbst die bewegende Geschichte Gottes mit den Menschen und mit seinem Volk nachlesen konnten oder sie sich weitererzählen konnten. Und darin, in dieser bewegenden Geschichte, zeigt sich immer wieder sehr deutlich, wer Gott ist. Und darüber wusste natürlich auch Johannes Bescheid. Er kannte diese Texte, er kannte die Erzählungen. Und damit wusste er Bescheid über Eigenschaften Gottes. Er wusste, dass er gnädig ist, gerecht, treu, zuverlässig, heilig und noch viel, viel mehr. Und er wusste noch eine ganz entscheidende andere Sache. Nämlich, dass im Alten Testament jemand angekündigt wird, eine Person, dass Gott verspricht, jemanden zu schicken. Und zwar jemand, über den es heißt, Er ist das Opferlamm, das die Schuld der ganzen Welt wegnehmen wird. Es steht in Jesaja 53, ein Buch im Alten Testament. Oder er war schon immer da, auch bevor es die Welt gab. Darum ging es ja auch in den letzten Wochen. Oder in ihm wird der Geist Gottes sein. Das steht auch in Jesaja in Kapitel 11. Das und noch viele andere Sachen werden angekündigt, lange bevor sie eintreffen. Und es gab in der Bevölkerung diese konkrete Hoffnung, dass die von Gott gesandte Person, der Retter, der Messias, irgendwann kommen wird, am besten bald. Und Johannes wird hier plötzlich was klar. Der da, Jesus aus Nazareth, der ist es. Wenn Johannes sagt, ich kannte ihn auch nicht, dann meint er damit nicht, ich wusste nichts über Gott und über den Retter, den er schicken wird. Doch, doch, das wusste er. Er kannte all diese Ankündigungen, er kannte die Texte im Alten Testament. Deswegen konnte er auch in der Wüste stehen und auf den hinweisen. Das war ja sein Auftrag. Sein Auftrag war, auf den hinzuweisen, der da kommen wird. Was er mit der Aussage meint, ist, krass, ich wusste nicht, dass Jesus aus Nazareth, der Sohn von Josef, dass der von Gott gesandte Retter ist. Aber jetzt habe ich ihn selbst gesehen. Jetzt kenne ich ihn. Er ist es wirklich. Und hier passiert was Spannendes. Denn Johannes verknüpft diese Dinge, die er aus dem Alten Testament kennt und die er über den Retter weiß, weil es da halt steht, mit dem, was er sieht, was quasi gerade vor seinen Augen passiert. Ich habe gesehen, wie Gottes Geist wie eine Taube vom Himmel kommt und auf ihm geblieben ist, so wie es angekündigt wurde. Und es zeigt mir, der da ist es, Jesus ist es, der Retter. Hier erfüllt sich Gottes Versprechen. Das ist das, was er merkt. Und man könnte jetzt eine recht schnelle Konsequenz für uns heute rausziehen, die teilweise in Kirchen auch immer mal gezogen wird. Nämlich, man muss einfach nur die Bibel sehr, sehr intensiv studieren, was übrigens eine sehr, sehr gute Sache ist, und dann kann man das aktuelle Weltgeschehen, also die Dinge, die so passieren auf der Welt, damit auslegen oder deuten. So wie es Johannes ja hier tut, das ist ja das, was er macht. So, er merkt so, das wurde angekündigt und das passiert gerade. Und das klingt dann womöglich, mach mal ein Beispiel, womöglich so, die Corona-Pandemie ist ein Zeichen dafür, dass die Welt bald untergeht. Weil in der Bibel gibt es eine Stelle oder mehrere Stellen, wo angekündigt wird, dass es Seuchen geben wird, bevor das Ende kommt. Vielleicht ist es so, vielleicht stimmt sogar die Korrelation. Ich würde aber etwas vorsichtig sein wollen. Weil eigentlich weiß man es nicht. Es stimmt, dass das da steht und es stimmt dann auch zu 100%, bin ich fest von überzeugt. Aber ob das jetzt, was gerade passiert, ein Zeichen dafür ist, lass uns lieber vorsichtig sein, was das angeht. Johannes hatte hier nämlich das große Vorrecht, dabei sein zu dürfen, wenn Gott Heilsgeschichte schreibt. Und Gott gebraucht Johannes sehr bewusst genau dafür, dass er den Leuten hilft, das zu verstehen. Das war sein Auftrag. Den Leuten zu zeigen, hey, Gott wird Mensch in Jesus. Und Johannes darf das miterleben und die Leute darauf hinweisen. Schaut mal, hier erfüllt sich Gottes Versprechen. Und trotzdem ist da in diesem Text ein sehr, sehr wichtiges Prinzip für uns heute. Und ich würde es eher so beschreiben wollen. Wenn man etwas über Gott wissen will, dann schau in die Bibel. Denn Gott wird niemals anders handeln als so, wie es seinem Charakter und seinen Versprechen entspricht. Und all das findest du in der Bibel. Er wird im Großen nicht anders handeln, wie in so einem Moment, wo Jesus Mensch wird, dem zentralen Moment der Weltgeschichte. Das ist genau so, wie er es versprochen hat, passiert. Aber auch im Kleinen, in unserem persönlichen Leben, im Alltag, wird er nicht anders handeln, als es seinem Charakter und seinen Versprechen entspricht. Er wird immer auf Basis dessen handeln, wie er sich gezeigt hat. Wie das denn ist, darauf will ich gleich im zweiten Punkt ein bisschen mehr eingehen. Aber das ist ganz, ganz wichtig. Gott handelt nicht einfach irgendwie, wie es ihm gerade passt, auch wenn sich das womöglich manchmal so anfühlt, sondern er ist immer absolut treu, hält immer zu 100%, was er verspricht und handelt niemals gegen das, was er angekündigt hat und wie es seinem Charakter entspricht. Wenn du Christ bist, warst du vielleicht schon mal in der Situation, dass du das Gefühl hattest, dass Gott zu dir spricht oder dir womöglich etwas sehr konkret sagt, dass du dann tun sollst oder so. Ich glaube, das kommt vor und Gott macht das teilweise. Wenn man dabei allerdings merkt, dass das in irgendeiner Form dem widerspricht, wie Gott sich in der Bibel vorstellt, also seinem Charakter oder seiner Gnade, dann war das nicht Gottes Stimme und auch nicht Gottes Auftrag, sondern vielleicht deine eigene Vorstellung oder ein Wunsch oder irgendwas anderes. Gott widerspricht sich nie. Und in diesem Zusammenhang ist quasi, ich nenne es mal, noch eine zweite Komponente wichtig, die nicht verschwiegen werden darf, wenn es darum geht, Gott zu kennen. Das eine ist, ja, tatsächlich einfach nachzulesen, wie Gott sich in der Bibel vorstellt. Aber das ist noch nicht alles. Wenn jemand anfängt zu verstehen, wer Jesus ist und was Jesus getan hat und darauf vertraut, so wie Johannes es hier ja tut, dann ist es keine Leistung, die man sich selbst auf die Fahne schreiben kann, weil man sich halt bemüht hat, mehr zu glauben oder weil man clever die richtigen Schlüsse aus dem gezogen hat, was man gelesen hat, sondern dann ist es ein Wirken Gottes. Ist verrückt, oder? Gott bewirkt, dass Menschen ihn als den erkennen. Und er macht es durch seinen Geist, den Heiligen Geist. Den hatte Johannes der Täufer. Das steht in der parallelen Bibelstelle in Lukas 1. Und ist irgendwie auch ein bisschen witzig, weil da steht, dass er schon im Mutterleib vom Heiligen Geist erfüllt war, was auch immer das dann für Folgen gehabt hat. Aber er hatte den Heiligen Geist. Und eine der zentralen Aufgaben dieses Heiligen Geistes, der ein Teil der Dreieinigkeit ist, Gott der Vater, Gott der Sohn, also Jesus, und Gott der Heilige Geist, eine der zentralen Aufgaben ist es, Menschen zu zeigen, wer dieser Jesus ist und wie er ist. Und denkt wieder daran, wenn man auf Jesus schaut, sieht man, wer Gott ist. Deshalb würde es auch nichts bringen, wenn ich jetzt einfach sage, ja, vertraut halt mehr auf Gott. Komm, strengt euch doch einfach ein bisschen an. Dann wird es schon. Weil es sein Wirken ist. Es ist Gottes Wirken, Vertrauen wachsen zu lassen. Aber was etwas bringt, ist, ihn darum zu bitten, dass er mich und euch mehr oder das erste Mal verstehen lässt, wer er ist. Was eine Aufgabe seines Geistes ist, des Heiligen Geistes. Man kann ihn kennenlernen. Lies in der Bibel, wenn du wissen willst, wie Gott ist, und bitte ihn darum, dich das verstehen zu lassen. Das macht er gern, durch seinen Geist. Damit komme ich vom Wer, man kann ihn kennen, zum Er. Wenn man ihn kennen kann, ja, wie ist er denn dann? Weil hier in dem Text gibt es so einige Eigenschaften über Jesus. Ein paar Dinge, die Johannes hier nennt. Jesus ist das Opferlamm Gottes, das die Sünden der ganzen Welt wegnehmen wird. Er sagt, also Johannes sagt, dass Jesus nach ihm kommen wird und größer ist als er, weil er schon vor ihm da war. Auch wieder so eine irgendwie verwirrende Aussage. Und er sagt, dass auf ihm der Geist Gottes ist und bleibt und dass er andere mit dem Heiligen Geist taufen wird und außerdem Gottes Sohn ist. Das sind ganz schön viele Aussagen, wo man sehr viele Predigten und noch viel mehr Bücher drüber schreiben könnte. Und womöglich klingt es sogar ein bisschen fremd für unsere Ohren. Begriffe wie Opferlamm oder dieses nach ihm, vor ihm, größer als er, Sohn Gottes, taufen mit dem Heiligen Geist. Das Ding ist, für die Ohren von Johannes-Zuhörern wird das nicht alles automatisch so fremd geklungen haben. Denn er nennt hier Sachen, die sie teilweise kannten, um ihnen dadurch deutlich zu machen, wer Jesus ist. Johannes ist so ein bisschen wie so ein Erzähler in der Geschichte, der dem Leser erklärt, was hier gerade passiert, damit der das besser verstehen kann. Schaut mal, dieser Jesus. Er ist der, der im Alten Testament angekündigt wurde. Und er greift Konzepte auf, die die Leute kannten, und verknüpft die dann mit dem Neuen, was sie noch nicht wussten. Jesus, der ist es. Ich mache mal ein Beispiel. Zum Beispiel, wenn es um diesen Begriff Opferlamm geht. Jesus ist das Opferlamm, das für die Sünden der ganzen Welt sterben wird. Die Leute hatten da vermutlich ein mehr oder weniger klares Bild vor Augen, denn die Israeliten hatten ein Opfersystem, wo stellvertretend unter anderem Lämmer sterben mussten. Stellvertretend nämlich dann, wenn Menschen Gottes Gesetz gebrochen hatten. um deren Schuld zu sühnen. Und Johannes greift hier das Bekannte, den Begriff Opferlamm, oder der taucht auch immer mal wieder auf im Alten Testament, also diesen bekannten Begriff greift er auf und erklärt daran mit Hilfe dessen das Neue. Er verknüpft es mit Jesus. Wie früher oder bis jetzt Lämmer als Wiedergutmachung für eure Sünden gestorben sind, so wird Jesus stellvertretend für euch sterben. Gott selbst nimmt eure Schuld auf sich. Ihr müsst nicht mehr opfern, sondern er opfert sich für euch. Und auch wenn Johannes feststellt, dass Gottes Geist wie eine Taube auf Jesus kam und auf ihm bleibt, dann verknüpft er eine bekannte Erwartung, die im Alten Testament schon geschürt wird und die Leute kannten. Ich hatte es ja schon kurz erwähnt, nämlich die Erwartung, dass der von Gott Gesandte den Heiligen Geist haben wird. Und zwar dauerhaft. Und Gottes Geist zu haben bedeutete unter anderem Segen oder auch besondere Fähigkeiten zu bekommen. Und Gottes Geist zu haben hat vor allen Dingen auch bedeutet, das ist die Anwesenheit Gottes in einer Person. Gottes Gegenwart, so sein Dasein. Und das war eher noch das Bekannte. Was Johannes jetzt macht, er verknüpft es mit dem Neuen. Der Geist Gottes kommt und bleibt auf Jesus. Und es macht allen deutlich, hier ist Gott anwesend und zwar dauerhaft. Jesus ist Gottes Präsenz auf der Erde. Wo Jesus ist, ist Gott. Johannes' großes Anliegen ist, seine Leute auf Jesus hinzuweisen und ihnen klarzumachen, dass er der lang Ersehnte und der lang Angekündigte ist. Der da, Jesus, er ist der, auf den wir alle gewartet haben. Er ist der, bei dem alle Fäden zusammenlaufen. Ihr müsst nicht mehr weitersuchen, sondern er ist das Ziel eurer Suche. Geht zu ihm, folgt ihm nach. Er löst euer Schuldproblem. Er ist der, der schon immer da war, schon bevor die Welt geschaffen wurde. Und deswegen ist er auch größer als Johannes. Er stillt eure Sehnsucht. Er ist das Ziel von allem. Er ist von Gott gesandt und er ist Gottes Anwesenheit bei uns. Er, nicht ich, nicht irgendwas anderes, kein Konzept, keine neue Denke, kein Gesetz, kein Bemühen, kein nationaler Führer, nichts, was du aus dir selbst heraus schaffen kannst, wird dich retten, sondern alleine er. Das Warten hat ein Ende. Er ist da. Aber was bedeutet das für uns heute? Also es ist ja schön, dass Johannes Konzepte verwendet hat, die seine Zuhörer verstehen konnten und ihnen damit dann Jesus erklärt hat. Aber was haben wir davon? Was Johannes deutlich gemacht hat, ist, bei Jesus läuft alles zusammen. Er ist das perfekte Opferlamm, das hat er mit dem Alten Testament erklärt, wie das auf Jesus passt. Dass er auch schon immer da war, hat er erklärt. Aber er ist nicht nur der, bei dem alles zusammenläuft, sondern er ist auch der Ausgangspunkt von allem. Was heißt das? Ohne Jesus gäbe es das hier nicht. Also das Kabarett vielleicht, aber definitiv kein Gottesdienst im Kabarett. Keine Kirche, keine Gnade, keine bedingungslose Annahme, kein Leben nach dem Tod in Gottes Gegenwart, keine Vergebung für Schuld, keine zweite Chance, erst recht keine zehnte Chance. Keine Erlösung aus dem ewigen Ich muss mehr leisten, kein liebt eure Feinde, keiner, der meine Fehler kennt und mich trotzdem liebt, keinen Ausweg. Das gäb's nicht. Vielleicht kennst du diese etwas verwirrende Netflix-Serie Dark. Da wird immer mal wieder der Satz gesagt, das Ende ist der Anfang und der Anfang ist das Ende. Und etwas abgewandelt kann man das auch über Jesus sagen, der ja über sich selbst sagt, der Anfang und das Ende zu sein. Bei ihm läuft alles zusammen und er ist auch der Ausgangspunkt von allem oder der, auf den sich die Kirche beruft. Ein Begriff wie das Opferlamm klingt auch deshalb altmodisch für uns, weil es dank Jesus genau das nicht mehr braucht. Seit 2000 Jahren braucht es kein Opfer mehr, wenn Leute Schuld auf sich laden, weil Jesus das perfekte Opfer war. Er hat das perfekte Opfer gebracht, sich selbst geopfert, damit wir Vergebung für Schuld bekommen können. Und zwar als freies Geschenk. Und damit bin ich auch schon mittendrin im letzten Punkt. Was machen wir damit? Was bedeutet das für uns? Also, dass man Gott kennenlernen kann, dass er in Jesus gezeigt hat, wer er ist und was machen wir jetzt damit? Johannes will seinen Zuhörern deutlich machen, dass Jesus der angekündigte Retter ist. dass sie nicht mehr weiter suchen müssen. Und er beschreibt einige Merkmale, wie dieser Jesus ist. Und er erwähnt ein Angebot, das so über alle Maßen gut ist, dass man sich eigentlich denken sollte, dass die Antwort auf dieses Angebot nur heißen kann: Das will ich haben. Was für ein Angebot ist es? Man könnte es auf viele Arten runterbrechen. Eine davon könnte so klingen: Du bist nicht mehr auf dich allein gestellt. Ich bin bei dir. Oder auch: Du musst nicht mehr alleine rumwursteln. Ich kämpfe für dich. Die Folgen deines Versagens trage ich. Und es steckt hier im Text, und zwar in der Aussage, dass Jesus mit dem Heiligen Geist taufen wird. Was bedeutet das? Ich würde behaupten, es ist das Beste, was Jesus im Angebot hat. Und sozusagen Gottes genialer Plot-Twist, die überraschende Wendung. Johannes taufte, um die Leute vorzubereiten auf Jesus. Sie sollten Buße tun, was so ein bisschen runtergebrochen bedeutet, sich ihr Versagen einzugestehen und Reue zu zeigen. Und symbolisch dafür wurden sie im Jordan, also im Fluss, getauft. Und jetzt steht hier über Jesus, dass er auch tauft. Und zwar mit dem Heiligen Geist. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Den Heiligen Geist haben bedeutet Gottes Anwesenheit in einer Person. In der Zeit vor Jesus hatten, naja, sehr platt gesagt, irgendwie besondere Leute Gottes Geist. Und zwar Könige wie der König David oder Propheten wie Mose. Und oft auch nur in bestimmten Situationen. Manchmal wurden Leute für bestimmte Situationen mit Gottes Geist ausgerüstet. Sogar teilweise Handwerker, wenn es um den Bau des Tempels in Jerusalem ging. Die haben Gottes Geist bekommen, um ihre Arbeit gut machen zu können. Und dadurch waren sie besonders gesegnet, besonders ausgerüstet, besonders begabt. Gott war bei ihnen, mit ihnen. Und jetzt passiert das Überraschende, was eigentlich gar nicht so überraschend war, weil Gott auch das längst angekündigt hatte. Er ist da wirklich transparent. Stichwort Altes Testament. Alle Menschen, egal wie besonders, können Gottes Geist bekommen. Jesus ist die Gegenwart Gottes auf der Erde und das behält er nicht für sich, sondern er macht den Menschen ein Angebot. Gott will durch seinen Geist in dir leben. Das ist Gottes Angebot an die Menschen. Warum ist es so ein gutes Angebot? Weil Jesus weiß, wie sehr wir ihn brauchen. Die biblische Bestandsaufnahme des Menschen fällt eher schlecht aus. Eigentlich komplett. Es ist davon die Rede, dass niemand gerecht ist, kein einziger, sich keiner seiner Taten rühmen kann, niemand vor Gott bestehen kann. Naja, es sei denn, er oder sie vertraut auf Jesus. Und darauf, dass er, der angekündigte Retter, meine Schuld auf sich genommen hat, weil es notwendig war. Und das ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns Menschen immer wieder daran zu erinnern, uns zu zeigen, wie wir selbst von uns aus nichts vorweisen können, aber wie sehr Jesus uns liebt und dass sein Opfer, dass er für uns gestorben ist, dass das ausreichend war. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist quasi, uns immer wieder auf die Schulter zu tippen und zu sagen: Hör mal, Tim, denk dran, Jesus hat dich wirklich lieb. Er hat dir wirklich vergeben. Ja, deine Sünde ist groß, merkst du ja selbst, weil ich dir das zeige. Aber er hat dir wirklich diese Sünde vergeben. Seine Gnade gilt. Vergiss das niemals. Die Aufgabe des Heiligen Geistes ist mir dabei zu helfen, mich an Jesus zu halten und an das, was er für mich getan hat, mich zu erinnern, zu ermutigen und zu ermahnen. Und das mitten in meinem Alltag, wo ich das so gerne vergesse. Und selbst wenn dich alle deine Freunde verlassen, bist du ab jetzt nicht mehr allein. Selbst auf der Arbeit mit deinem Chef, der immer mehr Leistung fordert, da tippt dir der Heilige Geist auf die Schulter und erinnert dich daran: Jesu Leistung, die war ausreichend. Was er getan hat, das hat gereicht. Du stehst gerecht vor Gott. Bei deinem nervigen Nachbarn erinnert er dich daran, dass du genauso Gottes Gnade brauchst wie er. Ihr sitzt da im gleichen Boot. Wir sitzen im gleichen Boot. Er hilft dir, die Bibel zu verstehen. Er hilft dir zu vertrauen, auch wenn du Sachen nicht verstehst. Und er hilft dir, Jesus nachzufolgen. Das und noch sehr viel mehr kann der Heilige Geist tun. Du bist nicht mehr auf dich allein gestellt. Gott lebt in dir. wenn du auf Jesus vertraust. Das ist ein Teil seines großen, genialen Angebotes. Die Taufe mit Gottes Geist. Und diese Taufe mit dem Heiligen Geist ist übrigens kein besonderer Ritus oder so. So nach dem Motto, erst werden Leute mit Wasser getauft, so ein bisschen wie eben bei Johannes. Und dann irgendwann danach nochmal mit dem Heiligen Geist oder so. Sondern das ist das, was in dem Moment quasi von alleine passiert, wenn Menschen anfangen, Jesus zu vertrauen. Dann bekommen sie Gottes Geist einfach so. Das können wir nicht machen. Das schenkt Gott und er verspricht, dass alle seinen Geist bekommen, die auf Jesus vertrauen. Und er hält sein Versprechen. Immer. Die Frage ist da vielmehr, wie viel Raum geben wir Gottes Geist? Deswegen habe ich diesen Punkt auch Herr genannt. Nicht nur, damit es zu Wer und Er passt. Auf Jesus vertrauen bedeutet nämlich auch, das Steuer abzugeben und anzuerkennen, hier, übernimm du. Du weißt besser, was gut für mich ist, als ich selbst. Du bist der Herr. Steile Aussage, ne? Räum du die dunklen Ecken meines Lebens auf. Auch das ist eine Aufgabe des Heiligen Geistes. Uns bewusst zu machen, wo wir nicht so leben, wie Gott sich das vorstellt. Und uns dann aber auch da immer wieder daran zu erinnern, wie sehr wir Gnade brauchen und dass die bei Jesus zu finden ist. Wenn wir hier bei mittendrin Leute taufen, was wir übrigens bald machen wollen, am 27.09., dann ist es quasi die öffentliche, für jeden zu sehende Bestätigung, dass diese Person, die wir da taufen, jetzt zu Jesus gehört. Dass Jesus dieser Person vergeben hat und ihr den Heiligen Geist geschenkt hat. Was ein Fest, wenn Gott das bewirkt. Wie klingt das alles für dich? Man kann Gott kennen, aber ohne meine Bibel sage ich nichts. In Jesus hat er auf deutlichste Weise gezeigt, wie er ist. Und es war nicht nur vor 2000 Jahren wichtig, sondern ist es auch heute noch. Er vergibt Schuld. Er schenkt Menschen durch den Heiligen Geist Gottes Anwesenheit in einem selbst, was ziemlich abgefahren klingt, aber doch irgendwie echt auch sehr verlockend, oder? Was ist, wenn das stimmt? Ich glaube, dass man dann aufhören kann, weiter nach besseren Angeboten zu suchen. Ich kenne Leute, die Jesu Angebot bei weitem besser erklären können als ich und es viel, viel besser darstellen können. Aber ich kenne kein besseres Angebot als das, was Jesus uns macht. In keiner Religion und in keiner Weltanschauung gibt es jemanden, der sagt, ich weiß, dass du ein Versager bist. Ich weiß das sehr, sehr, sehr genau. Aber vertrau mir, ich nehme dir diese Last ab und dich an. Ach, und außerdem, ich bin für immer bei dir durch meinen Geist und zwar so lange, bis du für immer bei mir bist. Das gibt's nur bei Jesus. Er ist es, hat Johannes gerufen. Ihr könnt aufhören zu suchen. Er ist es. Ab hier bist du nicht mehr auf dich allein gestellt. Amen.